So, guten Morgen. Thema ist heute die wirklich zentrales Thema Minimierung von DFAs. Wir wollen die kompaktesten DFAs, die es geben kann, bestimmen. Und die einzelnen Schritte in dieser Konstruktion, ja, das wird also durchaus interessant werden. Konzepte, die auftreten, Verschmelzungsrelation, das hatten wir uns schon angeschaut gehabt. Verschmelzungsrelation, wir hatten gegeben einen DFA, hatten diesen DFA Groß A genannt und würden dann versuchen, Zustände zusammenzufassen und zu einem DFA A' zu kommen, den wir dann den Äquivalenzklassenautomaten nennen würden. Das müssen wir aber noch erledigen. So, Verschmelzungsrelation für den gegebenen DFA. Wir haben gesagt, dass zwei Zustände äquivalent sind, wenn sich ihr Ein-Ausgabeverhalten nicht voneinander unterscheidet. Und ein Ausgabeverhalten, wir haben nur die Möglichkeit zu akzeptieren bzw. zu verwerfen. Ein Ausgabeverhalten muss sein, wenn du akzeptierst, dann auch du. Und wir haben dann einen Schritt weiter gemacht und haben gesagt, die Verifikation einer solchen Äquivalenz ist sehr schwierig, weil ich mich um alle möglichen Worte kümmern muss. Ja, und das hier, das ist eine wirklich sehr gefährliche Angelegenheit. Wie soll ich denn für alle Worte überprüfen? Deshalb gehen wir über zu den Zeugen für die Inäquivalenz oder Nichtäquivalenz. Und das ist jetzt nochmal hier an die Wand geworfen. Ich habe einen Zeugen für die Inäquivalenz, Zeuge W für die Inäquivalenz zweier Zustände P und Q. Genau dann, wenn für den ersten Zustand P akzeptiert, für den zweiten Zustand Q verworfen wird oder umgekehrt. Ja, das ist also mehr oder minder genau das, was man wird erwarten wollen. Und wir haben natürlich die Aussage, die Inäquivalenz gilt genau dann, wenn es einen Zeugen für diese Inäquivalenz gibt. Und das ist einfach, der Grund hierfür ist einfach, naja, die Äquivalenz gilt genau dann, ja, wenn ich nirgendwo Inäquivalenz zeigen kann. Kann ich irgendwo Inäquivalenz zeigen, dann habe ich natürlich eine Äquivalenz nicht vorliegen. So. Wir haben dann ein bisschen herumgespielt mit dem Begriff des Zeugens und ich möchte jetzt aber rangehen und minimieren. Und hier ist ein Beispiel, um das ich mich kümmern möchte. Das ist einfach die Sprache aller durch 6 teilbaren Zahlen. Die Zahlen sind gegeben in Binärdarstellung und wenn ich mir anschaue, das erste Bit, dann hat das die höchste Wertigkeit. Und die nachfolgenden Bits, die kommen, haben dann halt immer Wertigkeit um eine Stelle geringer. Und das heißt insbesondere, wenn ich bisher gelesen habe, diesen Präfix, und ich bekomme ein neues Bit dazu, nennen wir das Bit B, nicht, dann bedeutet das, machen wir das mal so, wenn ich das Wort bisher gelesen habe, diesen Präfix, aber jetzt kommt ein neues Bit dazu, dann bedeutet das natürlich, wenn ich hier sage, dieser Bitstring, der gehört zur Zahl, zu einer ja, bestimmten Zahl, dann gehört dieser Bitstring zu welcher Zahl? Naja, die Zahl ist um eine Stelle länger geworden. Ja? Das ist 2 mal Zahl plus B. Nicht? So, und wenn ich mir anschaue, was vernünftig wäre, um einen solchen Automaten zu bauen, der sich die Zahl anschaut und überprüft, bist du durch 6 teilbar. Wenn ich mir einen solchen DFA bauen soll, dann würde ich sagen, dann lasse ich den doch zu allen möglichen, arbeite ich mit allen möglichen Zuständen, die den möglichen Resten entsprechen, nach Division durch 6. Habe ich natürlich 6 Reste, ja? 0 bis 5. Wenn ich im Rest 0 bin, das heißt, ich bin durch 6 teilbar und ich multipliziere dann, ich bekomme eine 0, nicht? Dann heißt es, bitteschön, vorher bist du durch 6 teilbar, jetzt bist du sogar durch 12 teilbar. Ja? Du bist sogar noch mehr durch 6 teilbar. Ja? Aber Gott, das können wir nicht weiter ausdrücken, deshalb haben wir hier eine Eigenschleife. Bekomme ich eine 1, habe ich natürlich einen Rest von 1. Ja, ich muss mit 2 multiplizieren und dann eine 1 drauf addieren, ich habe einen Rest von 1. Ich spiele jetzt noch ein bisschen weiter. Habe ich einen Rest von 1 und ich verdopple, Bit ist 0. Ich verdopple, dann habe ich halt einen Rest von 2. Wenn ich im Rest 1 verdopple, aber beziehe eine 1 nach, dann bin ich natürlich um einen größer als nach dem Verdopplungsschritt und ich habe dann halt eine 3. So, und was passiert, gehen wir mal ganz hinten hin, wenn ich in der 5 bin, wenn ich verdopple, bin ich bei 10. Der Rest nach Division durch 6 der 10 ist 4. Ja, also wenn ich jetzt einfach hier das Bit 0 bekomme, würde ich nur verdoppeln von der 5 aus, komme auf 10, muss durch 6 mit Rest dividieren, bekomme den Rest 4. Wenn ich allerdings die 1 nachziehe, ja, dann bin ich natürlich bei Verdopplung auf 10, ziehe die 1 nach, bin auf 11 und wenn ich jetzt durch 6 teile, ja, dann ist klar, ne, bin ich um 1 größer als die 4, bin ich auf 5. So. Was ich machen möchte, ich möchte mich davon überzeugen bzw. widerlegen, dass dieser Automat, der scheint sehr, sehr vernünftig zu sein, auch ein minimaler Automat ist. Ja? So, und ich möchte rangehen und alle möglichen Zustände voneinander trennen. Und benutze das folgende Schema, würde nämlich eine Tabelle benutzen mit den Zuständen 1, 2, 3, 4 und 5 und würde dann Zustände für die Zeilen dieser Tabelle und dann hätte ich die Spalten dieser Tabelle 0, 1, 2, 3, 4. So, dann fülle ich diese Tabelle aus und das ist ein bisschen merkwürdig, wie ich das machen werde. Und zwar die oberste Zeile, die wird nur einfach mitgenommen, das werden wir gleich genauer sehen, dann die nächste Zeile nehmen wir nur zweimal mit und dann gehen wir runter und schauen uns dann die zweite Spalte, die dritte Zeile nehmen wir dreimal mit, das hat eine Dreiecksform, ja? So, und dann ist das Ganze von dieser Struktur. So. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte mir alle möglichen Paare von Zuständen anschauen. Ein Paar ja, irgendwo zwischen 0 und 5. Ja, das müssen wir uns erinnern an unseren DFA. Irgendein Zustand in der Menge 0 bis 5, ein Zustand P und dann ein zweiter Zustand Q, verschieden von dem Zustand P und möchte zeigen, dass diese Zustände voneinander dass diese Zustände nicht in Relation miteinander stehen können. So, und das versuche ich sorgfältig zu machen, ja, und zwar so zu machen, dass ich auch dieses Vorgehen in ein Programm kleiden kann. So, und was ich machen möchte zuallererst, ich orientiere mich an dem Begriff des Zeugens und sage zuerst einmal, wenn ich einen akzeptierenden Zustand habe und ich habe einen verwerfenden Zustand, dann können diese beiden nicht äquivalent sein. Der Zeuge, der die beiden trennt, den akzeptierenden vom verwerfenden, dieser Zeuge ist das leere Wort. Das leere Wort ist Zeuge für die Nicht-Äquivalenz. Das heißt, ich kann von vornherein sagen, jeder Akzeptierende ist von jedem Verwerfenden unterschiedlich und ich füge deshalb diese Mengen, akzeptierender Zustand P, nicht akzeptierender Zustand Q, in eine Menge M0 ein. So, und das möchte ich jetzt an diesem Beispiel machen. Wer ist denn akzeptierend? Der einzige akzeptierende Zustand, das ist natürlich der Zustand 0, alle anderen sind verwerfend. Na gut, dann machen wir das so. Dann sage ich zuerst einmal, 0 und 5 sind inäquivalent. 0 und 4 inäquivalent. 0 und 3 inäquivalent. Dasselbe 0 und 1, 0 und 2. Nicht? Und jetzt habe ich im Wesentlichen versucht zu sagen, du, mein lieber Freund, wenn ich mir anschaue, die Äquivalenzklasse des Zustands, des Zustands 0, diese Äquivalenzklasse, die besteht nur aus dem einen akzeptierenden Zustand. Der ist unterschiedlich von allen anderen, weil die ja verwerfend sind. Und in dieser Tabelle, da trage ich dann halt an den verschiedenen Positionen ein, um zu sagen, bitteschön, an dem Schnitt Zeile Spalte habe ich gerade eine Inäquivalenz festgestellt. Ich habe festgestellt, dass 0 und 5 nicht äquivalent sind. Ich habe festgestellt, dass 0 und 3 nicht äquivalent sind. Nebenbei eine Randbemerkung. Warum diese merkwürdige Dreiecksform und dann auch noch nicht, habe ich hier nur 5 Zustände gewählt und nicht alle 6 und ebenfalls hier nur 5 Zustände und ebenfalls nicht alle 6. Was Sie sehen können, ist, dass jedes Paar genau einmal auftritt. Punkt 1 und Punkt 2, keine Paare P, P treten auf. Ja? Ich muss nichts Überflüssiges machen, das ist gewährleistet durch diese Dreiecksform. So, was ich sagen möchte, gut, ich kann sofort diese Paare 0,5, 0,4 und so weiter markieren oder in die Menge M0 für Inäquivalenz werfen, weil das leere Wort ein Zeuge für die Trennung ist. So, und jetzt ist der nächste Schritt zu sagen, bitteschön, ich habe jetzt schon Inäquivalenzen nachgewiesen. Kann ich, und das ist jetzt die zentrale Idee, kann ich basierend auf diesen gerade gefundenen Inäquivalenzen neue Inäquivalenzen nachweisen? So, und die Grundidee, um das zu sagen, um das zu machen, ist, wenn ich weiß, dass das Paar P, Q bereits als inäquivalent nachgewiesen worden ist. Für uns wäre I gleich 0, jetzt der interessante Fall. Wenn das als inäquivalent nachgewiesen worden ist, dann auch Delta PA und Delta QA dann sind auch, lassen Sie mich das so sagen, dann sind auch diese beiden inäquivalent. So, warum ist das der Fall? Das ist jetzt der eine zentrale Schritt. Wenn ich weiß, dass P und Q inäquivalent sind, dann gibt es einen Zeugen, der die beiden voneinander trennt. Nennen wir den Zeugen W. Und es gelte ohne Einschränkung, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, dass für den Zeugen P gilt, bitteschön, wenn ich loslaufe in P und ich lese das W, dann bin ich akzeptierend ohne Beschränkung der Allgemeinheit. An sich müsste ich noch den symmetrischen Fall betrachten, dass ich halt hier nicht akzeptiere, sondern verwerfe. Und der zweite Fall wäre dann, dass wenn ich in Q loslaufe und das W lese, ich verwerfend bin. So, und wenn ich mir jetzt anschaue, gut, jetzt habe ich hier dummerweise, also irgendwie, ja, ich mache immer wieder denselben Fehler. Wenn ich weiß, dass diese beiden Delta PA und Delta QA, wenn die bereits als inäquivalent nachgewiesen worden sind, dann sind auch P und Q inäquivalent. So, und es gibt einen Zeugen, ja, das muss ich jetzt dummerweise. So, das heißt jetzt, was ich machen muss, ausnutzen, dass die beiden hier inäquivalent sind. Und das heißt, wenn ich jetzt loslaufe in dem ersten Zustand mit Delta PA und dann das W lese, dann bin ich auf der einen Seite akzeptierend. Wenn dasselbe aber passiert, ich laufe los in den Delta QA, und schauen wir den Zeugen an, dann bin ich halt verwerfend. So, jetzt sind wir im Spiel. So, und was ist das jetzt? Da muss ich mir nur überlegen, was zum Teufel passiert hier. Zuerst beginnst du beginnst im Zustand P. Und dann liest du das A und darauf folgendes W. Und was passiert? Du bist akzeptierend, weil ich habe ja nur diesen kompliziert ausschauenden Ausdruck übersetzt. So, und dann mache ich genau dasselbe auf der rechten Seite. Und was da passiert? Du fängst an in dem Q. Dann liest du das A gefolgt von dem W. Und dann bist du halt nicht akzeptierend. Ja, und was bedeutet das? P und Q werden getrennt mit dem Zeugen AW. P und Q werden vom Zeugen AW getrennt. So, das ist jetzt die zentrale Überlegung, die es mir erlaubt, aus bereits vorhandenen Inäquivalenzen neue Inäquivalenzen herauszufinden. So, was ich weiß, und jetzt müssen wir schauen, wie wir diese Überlegung anwenden. Was ich weiß, dass alle Paare von der Form I, 0 gehören zu M0 und das I ist natürlich von 0 verschieden. Das weiß ich. So, und dann muss ich, um neue Inäquivalenzen nachweisen zu können, das I schreiben als ein Delta P, A. Und ich muss schreiben die 0 als ein Delta Q, A. Und könnte dann nachweisen, wenn das der Fall ist, dass tatsächlich P, Q in M1 wäre. So, dann schauen wir uns mal an, wie wir denn überhaupt auf die 0 und wie wir auf die anderen Zustände kommen. Auf die 0 komme ich nur von der 0 aus, wenn ich die 0 lese. Ja, sonst habe ich da nur noch einen weiteren Nulltreffer, und zwar von der 3 aus. Das heißt, ich werde hier schon im Wesentlichen gezwungen zu sagen, das Q, das muss die 3 sein. Das ist die einzige Möglichkeit, dass ich tatsächlich von einem anderen Zustand aus die 0 überhaupt erreichen kann, mit der 3. So, aber nicht nur brauche ich die 3, ich brauche auch noch die Aussage, dass ich das mit der 0 tue. Und ich setze also das A gleich 0. So, und wenn ich das tue, was kann ich denn da markieren? Ich kann dann sagen, du 3 bist inäquivalent von allen anderen, die übrig bleiben. Du bist inäquivalent von der 1, weil die schafft es nicht. Ja, die 0 lesen, zur 0 zu kommen. Du bist inäquivalent zur 2, die schafft es nämlich auch nicht. Die 0 lesen, zur 0 zu kommen. Die 4 und die 5, dasselbe Schicksal. Du kannst tatsächlich die 3 trennen von allen verbleibenden Zuständen. Ja, dann machen wir das doch. Ich trenne die 3, das ist jetzt etwas, was ich in die Menge M1 packe, von der 1. Ich trenne die 3 von der 2. Ich trenne die 3 von der 5. Und ich trenne die 3 von der 4. So, und was ich jetzt festhalten möchte, ist, dass die Äquivalenzklasse der 3, so wie wir das gerade gemacht haben, ja, die besteht nur aus sich selbst. Also wir sind anscheinend wirklich genau auf dem, folgen dem Fahrplan, alle möglichen Zustände als inäquivalent nachzuweisen. Ja, aber wir sind noch längst nicht fertig. Ich versuche jetzt, mehr kann ich nicht aus dem M0 herausholen. Ich versuche jetzt tatsächlich das M1, was ich gerade etabliert habe, auszunutzen. Gehe zurück zu meinem Rezept und dieses Rezept hat gesagt, bitteschön, wenn du bereits Mengen in der Paare in der Menge MI konstruiert hast, dann darfst du Paare in der Menge MI plus 1 konstruieren. So, und ich muss mich wieder an dieses Schema halten, was mir diesmal sagt, wenn du, wie sehen nämlich die Mengen aus, die Paarmengen, die in der Menge M1 sitzen, irgendein Zustand I, dann aber die 3. So sehen alle Paare aus. Ja? Und das I kann ich von der 3 unterschiedlich machen. Ich muss mich auch nicht mehr um die 0 kümmern, weil ich schon die 0, ne, das weiß ich, nachgewiesen habe als unterschiedlich von allen anderen Zuständen. So, und dann schaue ich mal, wen ich denn für die, wie ich denn die 3 treffe. Weil die 3, um mein Rezept anzuwenden, muss ich schreiben als Delta Q, A. Und dann muss ich das I schreiben als Delta I, A. Moment, 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 Moment. Also ich... Nein, das ist ja richtig, das ist ja alles richtig. So, Delta P, A. So, wie kann ich denn überhaupt die 3 an dieser Stelle treffen? Die 3, die treffe ich, und das sehen Sie an dieser Stelle, nur mit der 1. Die einzige Möglichkeit, zur 3 zu kommen, die 1 zu benutzen. Also, weiß ich jetzt schon, und wenn ich... nach einem Treffer der 3 suchen will, muss ich das A, den Buchstaben A, auf 1 setzen. So, und wer erreicht denn die 3? Die 3 wird von der 4 erreicht und sie wird erreicht von der 1. So, und was ich dann mache, notiere mir, dass für das Q in Frage kommt die 1 und die 4. So, alle anderen Zustände, wer kommt in Frage für das P? Alle anderen Zustände schaffen es nur unter der 1 von 3 verschiedenen Zuständen zu erreichen. Das heißt, die 2 und die 5 kommen tatsächlich in Frage für die Trennung. Wenn ich von der 2 ausgehe und die 1 lese, komme ich zur 5, das ist nicht die 3. Wenn ich die 5 habe und ich lese die 1, dann bleibe ich bei der 5, das ist nicht die 3. Wenn ich aber von der 1 ausgehe, dann komme ich auf die 3. Ja? Wenn ich von der 1 ausgehe, komme ich auf die 3. Wenn ich von der 4 ausgehe, komme ich auf die 3. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ich kann tatsächlich alle Paare P mit 2 oder 5 und Q mit 1 oder 4 markieren. Mache ich das? Alle Paare mit, also das wäre das erste Paar 1,2, was ich markieren darf. Das ist M2. 1, 2. Wo bist du? Hier bist du, M2. So, ich muss mir jetzt alle Kreuzkombinationen anschauen. Die 1 und die 2, die 1 und die 5. Du, auch du bist dann tatsächlich drin. So, und dann schaue ich mir an, Kreuzkombinationen mit der 4, die 4 und die 2 und die 4 und die 5. 4 und die 2, das ist die M2 und die 4 und die 5, auch das ist die M2. sehen Sie, fast alles ist schon getrennt. Ja, wann immer ich hier ein M0, ein M1 oder eine M2 in die Tabelle schreibe, weiß ich, ihr seid getrennt. Ihr könnt nicht identisch sein. Ja? Aber es hat hier noch zwei Lücken. Eine Lücke zwischen 1 und 4 und eine Lücke zwischen 4 und 5. Die 2 und die 5, das wäre kriminell. Dankeschön. Also das, mein lieber Herr Gesangsverein, wäre nicht wirklich eine gute Idee. Die 4 hier, ne? Die M2. Wer ist übrig? Die 1 und die 4 ist übrig und die 2 und die 5 ist übrig. So, ich will nicht zu viel Zeit verlieren, wenn Sie jetzt versuchen, basierend auf den M2 markierten Paarmengen neue Inäquivalenzen nachzuweisen, funktioniert das nicht. Sie kriegen nichts Neues. Das heißt, ich schaffe es gar nicht, die 1 und die 4 als inäquivalent nachzuweisen. Das kriege ich nicht hin. Achtung, diese Inäquivalenz kann ich nicht nachweisen. Mit meinem Verfahren kann ich es nicht nachweisen. Diese Inäquivalenz kann ich nicht nachweisen. Mit meinem Verfahren kann ich es nicht nachweisen. Ja, und was bedeutet das? Naja, offensichtlich, wenn das Verfahren funktioniert, ja, nicht offensichtlich, sondern nur wenn das Verfahren funktioniert, was ist denn die Äquivalenzklasse von der 1? Das Verfahren sagt, oh, ich kann 1 und 4 nicht voneinander trennen. Ich kann 1 und 4 nicht voneinander trennen. Das Verfahren sagt auch, ich schaffe es nicht, die 2 und die 5 voneinander zu trennen. Das ist, was das Verfahren sagt. Und diese Äquivalenzklassen behauptet das Verfahren. Ja? Ja, und wie bekommen wir jetzt, also nehmen wir mal an, das ist richtig, ja, dass genau diese Äquivalenzklassen, wie sie hier angezeigt sind, die Äquivalenzklassen der Verschmelzungsrelation sind. Welchen Automaten bekomme ich dann? Da wird mir gesagt, bitteschön, mein Lieber, was du hast einen Zustand 0, der hat einen Heiligenschein und der ist ein Startzustand. Dann hast du einen Zustand 1 und das ist ein ganz gewöhnlicher, dann hast du den Zustand 2 und dann hast du einen Zustand 3. Und die Zustände 4 und 5, die hast du tatsächlich nicht mehr. Weil was du wirklich hast, du hast eine Äquivalenzklasse bestehend aus 1 bis 4. Und du hast eine Äquivalenzklasse bestehend aus 2 und 5. Ja, was ich jetzt andeute hier ist, bitteschön, ich verschmelze. Bekomme hier einen neuen Zustand durch Verschmelzung. Bekomme hier einen neuen Zustand durch Verschmelzung. So, wie ist das denn mit der 0? Naja, mit der 0 bleibe ich, wo ich bin. Aber wenn ich die 1 lese, dann gehe ich an sich zu dem Zustand, im ursprünglichen DFA, zu dem Zustand 1. Jetzt gehe ich halt zu der Klasse, die den Zustand 1 enthält. Wenn ich jetzt eine 1 lese von der 1 im Zustand 1, wenn ich eine 1 lese, gehe ich über zum Zustand 3. Ne? Eine 1 lesend, im Zustand 1 gehe ich über zum Zustand 3. Okay, aber jetzt wollen wir mal ganz schnell überprüfen, ob wir von der 4 auch zum Zustand 3 übergehen würden. Und ich lese die 1 und ich gehe auch zum Zustand 3 über. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, was passiert denn, wenn ich eine 0 lese? Dann gehe ich über zum Zustand 2. Aber ich will ja jetzt, ich kann jetzt nicht mehr einen Übergang zu dem ursprünglichen Zustand 2 einfügen, sondern was ich versuche zu machen, ist, den Link einzufügen zur Klasse, die den Zustand 2 besitzt. okay, aber jetzt überprüfen, bitteschön, passiert denn dasselbe, wenn ich in dem Zustand 4 bin und ich lese die 0? Ich lese die 0 im Zustand 4 und gehe über zur 2. Ja, passiert dasselbe. Toll. So, und was passiert hier, wenn ich im Zustand 2 bin und ich lese die 0, gehe ich über zum Zustand 4? Aha, du gehst also in die andere Klasse hinein, unter der 0. Und unter der 5? Naja, unter der 5 gehen wir über zum Zustand 4. Genauso wie du von der 2 die 0 lesen zum Zustand 4 gelaufen bist. Ich habe eine Doppelkante von links nach rechts, rechts nach links. Und wenn ich jetzt hier eine 1 lese, was ich mache, wenn ich die, wenn ich in 2 bin und ich lese eine 1, gehe ich in den Zustand 5. Wenn ich in 5 bin und ich lese eine 1, ne, können wir alles da an der Grafik verfolgen, ja, Zustand weiterhin 5. Ich habe hier eine Eigenschleife. Und schauen Sie mal, was wir gemacht haben, ist nichts anderes, als wir sind in den ursprünglichen Automaten hineingegangen, haben uns mit unserem Verfahren davon überzeugt, 1 und 4 können wir verschmelzen. Und das ganze Spaghetti, das an dem 1 und der 4 dranhängt, durch den Verschmelzungsschritt, geht weiterhin auf identische Klassen. Das ganze Spaghetti, das verhakt sich nicht, dass auf einmal ich eine größere Klasse habe und ein Link geht auf die eine Klasse und ein anderer Link auf die andere Klasse. Nein, dieser Verschmelzungsschritt, der ist sehr sorgfältig gewesen. Ja? 1 und 4, wenn ich das verschmelze, überhaupt kein Problem. 2 und 5, wenn ich das verschmelze, ebenfalls kein Problem. 2 und 5 und 1 und 4, schauen Sie mal, was passiert denn da überhaupt? Sehen Sie, hätten wir ganz am Anfang sagen können, Mensch, brauchst du das Verfahren gar nicht durchführen? 1 und 4 sind offensichtlich äquivalent. Was passiert denn, wenn ich in der 1 bin und eine 1 lese? Dann gehe ich zur 3. Und wenn ich in der 4 bin und eine 1 lese? Selber Zustand. Wenn ich in der 1 bin und ich lese eine 0, bin ich in der 2. Wenn ich in der 4 bin und ich lese eine 0, dann gehe ich auch in die 2. Die haben 0, 1 und 4 haben dieselben Nachfolger. Und wenn ich weiß, dass ich dieselben Nachfolger habe, dann kann ich die beiden Zustände verschmelzen. Und wie ist das mit 1 und 4, haben wir uns davon überzeugt, mit 2 und 5? Wenn ich in der 2 bin und ich lese die 0, 4. Wenn ich in der 5 bin und ich lese die 0, 4. Wenn ich in der 2 bin und ich lese die 1, 5. Wenn ich in der 5 bin und ich lese die 1, 5. Wir hätten an der Stelle schon sagen können, brauchst du ja gar nicht so großartig Gedanken machen. Tatsächlich, du kannst hier zwei Zustände einsparen. Ne? Und genau das haben wir hier gemacht. Haben damit das Verfahren an dieser Stelle tatsächlich durchgeführt. So, und jetzt ist die Frage, nicht, was ich gerne möchte, ist, dass Sie sich an dieses Diagramm erinnern, ja? An diese untere Dreieckstabelle, wo wir erst einmal mit M0 getrennt haben, Zustände, die akzeptierend waren, von Zuständen, die verworfen haben. Das haben wir mit M0 ausgezeichnet, markiert. So, und dann haben wir gesagt, wenn wir schon markiert haben, fügen wir neue Markierungen hinzu. An dieser Stelle waren das die M1-Markierungen. Das Schema war, wenn ich bereits ein solches Paar in M0 markiert habe, dann kann ich tatsächlich auch das P und das Q dann in dem MI plus 1 im Nachfolgeschritt, also in unserer besonderen Situation ganz am Anfang, kann ich dann das Paar P, Q mit M 1 markieren. Das ist der Trick. Mehr nicht. Ja? Wir werden das gleich nochmal uns anschauen im Detail. So, und wann halte ich? Ich halte, wenn ich nichts mehr Neues kriege. Ja? Ich denke nicht großartig nach. Das Einzige, was ich wirklich benutze, ist die Überlegung, Mensch, du kannst akzeptierend und verwerfend trennen. Leeres Wort. Zeuge. Und das Zweite, wenn ich schon weiß, dass etwas inäquivalent ist und dieses Inäquivalente von dieser Form ist, dann kann ich neue Trennungen bekommen. Mehr benutze ich nicht. So, und ich halte, wenn ich dann halt keine neuen Paarmengen als inäquivalent nachweisen kann, und was ich behaupten möchte, eher sowohl keck wie auch frech, ist, ich behaupte, dass ich genau dann eine Inäquivalenz habe, wenn die Paarmengen, wenn die Paarmenge zu irgendwann mal markiert worden ist, zu irgendeiner Menge MI gehört. Und dann können Sie sagen, aber Entschuldigung, was du doch wirklich machen willst, du willst doch zeigen, Äquivalenzen, du willst doch Äquivalenzklassen bestimmen, so wie du das an dieser Stelle gemacht hast, bitteschön, ja? Ja, dann würde ich sagen, mein Verfahren ist korrekt, wann immer ich zwei Zustände nicht als inäquivalent nachweisen kann, sind die äquivalent. Das wäre die Hoffnung. So, und jetzt kommt die Aussage, das funktioniert sogar, dieses Verfahren. So, und dann muss ich mich behaupten gegen einen Gegner, und dieser Gegner sagt, was du da erzählst, ist Kakolores. Dein Verfahren funktioniert nicht, da gibt es eine große Menge P von Paarmengen, die sind tatsächlich inäquivalent, aber du findest das nicht raus. Und diese große Menge von Paarmengen, die inäquivalent sind, das ist die Menge P. So, kommt der Gegner, wirft mir das vor. Ich sage dem Gegner, bitteschön, unter all diesen Paarmengen, gib mir doch eine Paarmenge, ist ja inäquivalent, mit dem kürzesten Zeugen. Muss der Gegner dann tun, und er gibt mir die Paarmenge P, Q. Er behauptet, ich habe das nicht herausgefunden, dass die inäquivalent sind, dass die beiden Zustände inäquivalent sind. Aber unter all diesen Paaren, wo ich versagt habe, muss er mir ein Paar geben, das hat den kürzesten Zeugen. Gut. Jetzt muss ich verschiedene Fälle durchgehen. Fall 1, der Zeuge für das Paar, für das ich versage, ist das leere Wort. Naja, wenn das das leere Wort ist, dann bedeutet das, bitteschön, leere Wort ist Zeuge, einerseits akzeptierend, andererseits verwerfend, beziehungsweise umgekehrt. Mhm. Ja, das bedeutet aber doch, bitteschön, wann genau ist denn Delta P, Epsilon ein akzeptierender Zustand? Delta P, Epsilon ist P. Ich lese das leere Wort, da passiert doch nichts. Ja, genau dann, wenn das P akzeptierend und das Q verwerfend bzw. umgekehrt. Aber bitteschön, all diese Zustände, Zustandspaare haben wir in die Menge M0 eingefügt. Gegner, wenn du behauptest, ich habe versagt mit dem leeren Wort als Zeuge, habe ich nicht. Denn gerade um diese Paare akzeptierender, verwerfender Zustand habe ich mich explizit gekümmert. Gut, sagt er, fein, hast recht. Aber dann schauen wir mal, wie das mit einem komplizierteren Zeugen ausschaut. Und er sagt, das ist jetzt der Zeuge, der hat mindestens einen Buchstaben, den Buchstaben A. Gut, das ist also ein Zeuge für die Inäquivalenz und die Inäquivalenz dieser Paarmenge PQ. Dann schreibe ich mir auf, was das bedeutet, Inäquivalenz. Naja, es bedeutet, dass wenn ich im P beginne und diesen Zeugen lese, bin ich akzeptierend. Und auf der anderen Seite verwerfend oder der symmetrische Fall, um den ich mich nicht kümmern möchte. Mhm. Wissen Sie, und jetzt ist meine Strategie, ich werde den Gegner jetzt an die Wand drücken. Ich remple ihn einfach ganz brutal an. Ja? Und die Art und Weise, wie ich ihn anrempel werde, ist zu sagen, kürzerer Zeuge besorge ich mir. Und zwar den Zeugen U. Wie komme ich denn auf den Zeugen U? Ja, indem ich die Zustände natürlich ändern muss. Das mache ich so. Da sage ich, bitteschön, was ist denn überhaupt dieser Ausdruck in P beginnend und AU lesend? In P beginnend lese ich zuerst einmal den Buchstaben A und dann muss ich das U lesen. Und schauen Sie mal, da habe ich ja einen akzeptierenden Zustand. Dasselbe Spiel mache ich auf der Seite von dem Q. Ich lese zuerst das A und dann das U. Und dann habe ich einen verwerfenden Zustand. Ja, und bitteschön, das ist genau das, ja, das Ziel, was ich habe. Ich kriege das sofort hin. Ich kann nämlich sagen, du Zustand bist mit Zeugen U getrennt von du Zustand. Mhm. Und der Zeuge U ist kürzer. Das heißt, jetzt muss mein Gegner sagen, er hat mir ja einen kürzesten Zeugen, mein Versagen mit einem kürzesten Zeugen gegeben. Jetzt muss er sagen, okay, ich konzidiere, die beiden sind zwar inäquivalent, einfach deswegen, weil sie durch den Zeugen U voneinander getrennt sind, und du hast es auch rausgefunden, weil der Zeuge ist kürzer, aber was soll's? Naja, wenn die beiden inäquivalent sind, wir haben sie bereits, das hat der Gegner konzidieren müssen, die Menge MI, irgendeine Menge MI eingefügt, dann besagt unser Schritt, und hier ist dieser Schritt, wenn du das in der Menge MI schon gefunden hast, ja, dann wirst du tatsächlich das P und das Q in der Menge MI plus 1 eingefügt haben. Darauf folgen P und Q haben wir eingefügt in die Menge MI plus 1. Entschuldigung, was ist jetzt mit dem Gegenbeispiel? Ist ja gar nicht, ja? Das haben wir ja tatsächlich bekommen. So, was heißt das? Unser Verfahren funktioniert und ich möchte mich jetzt kurz Gedanken machen. Das ist der wesentliche Schritt schon, ja? in der ganzen Minimierung. Wir müssen verstehen, und das kommt gleich ein zweites Beispiel, wir müssen verstehen, wie dieser Prozess abläuft. Wie sieht der Automat nach dem Verschmelzen der Zustände aus? Das ist dieser Spaghetti, die Spaghetti-Situation. Ja? Sie haben den ursprünglichen Automaten und dann nehmen Sie Klassen, Zustände, die zu einer Klasse gehören, zusammen mit dem ganzen Spaghetti, was an diesen Einzelzuständen dranhängt. Ja? Und hoffen darauf, dass jeder, was heißt hoffen darauf, wenn unser Verfahren funktioniert, muss das so sein. Setzen darauf, dass wenn Sie eine größere Klasse haben, alle ausgehenden Links mit einem Buchstaben A, denselben Buchstaben A, alle ausgehenden Links einer Klasse auf eine andere Klasse, auf genau eine andere Klasse geführt werden. Ja? So, und das müssen wir durchziehen. Was sind unsere Zustände? Die Zustände, das sind, wir verschmelzen ja, das sind die Äquivalenzklassen. So, und die Zustandsmenge, die besteht natürlich aus der Menge der Äquivalenzklassen. Da ist nichts Neues dran. Da müssen wir uns überlegen, akzeptierende Zustände und Anfangszustand. Ich denke, wir fangen mit dem Anfangszustand an. Was sollte der Anfangszustand sein? Die Äquivalenzklasse von dem Alten. Ne? Das wäre doch sinnig. Genau das machen wir natürlich. Und dann die Menge F' der neuen akzeptierenden Zustände. Was haben wir? Wir sind ausgegangen von dem ursprünglichen Automaten und dann sind wir in den ursprünglichen Automaten reingegangen und haben Äquivalenzklassen gefunden. Wenn ich jetzt eine Äquivalenzklasse habe, die irgendeinen akzeptierenden Zustand besitzt, dann hoffe ich darauf, dass alle anderen Zustände in dieser Klasse auch akzeptierend sind. Wenn das nicht der Fall wäre, dann ist Holland absolut in Not. Äquivalenzklasse. Ein akzeptierender und ein verwerfender in derselben Äquivalenzklasse. Ist Holland in Not? Kann sowas passieren? Eine Äquivalenzklasse, ein akzeptierender und ein verwerfender Zustand drin? Kann das passieren? Wenn das passiert, dann kann ich ja, dann laufe ich hier mit dicken roten Backen und einem dicken roten Kopf heraus. Kann das passieren? Ein akzeptierender und ein verwerfender in derselben Klasse? Warum kann das nicht? Wenn das funktioniert, dann bin ich mausetot. Warum kann das nicht funktionieren? Ein akzeptierender und ein verwerfender in derselben Klasse. Ja? Erster Schritt, Zeuge Epsilon. Ihr auseinander. Kann gar nicht passieren. Also unser Verfahren so leicht, wir werden es nicht falsifizieren können. Nicht? Ist vollkommen klar, was wir jetzt machen müssen. Wir sagen, neu akzeptieren, das sind alle Klassen, die mindestens einen akzeptierenden Zustand besitzen, aber gleichzeitig sind alle akzeptiert. So. Und dann ist die Frage, so, und das müssen Sie mir jetzt sagen, wie soll ich das definieren, die neue Übergangsfunktion? Das ist diese Spaghetti-Frage, ja? Ich habe irgendeinen Zustand in der Klasse P, irgendeinen Zustand äquivalent zu P und lese das A. Okay. Was soll der neue Zustand sein? Die neue Klasse. Warum nehme ich nicht einfach das P, den alten Zustand P, und schaue mir an, was ist denn der Nachfolgezustand, der alte Nachfolgezustand? Und davon bilde ich die Klasse. Ne, wenn unser Verfahren nur einigermaßen sinnvoll ist, habe ich keine andere Wahl. Es gibt dann kein Spaghetti, das kreuz und quer verschiedenste Klassen miteinander verbindet, sondern wenn ich irgendein Element der Klasse nehme, zum Beispiel das Element P, und mir dann anschaue, zu welchem anderen originären, ursprünglichen Zustand ich übergehe, dann gehe ich ja zu einer anderen Klasse, die diesen ursprünglichen Nachfolgezustand enthält, über. Und das genau tue ich. Ich schaue mir einfach an, was machst denn du, alter Automat? Und dann nehme ich die Klasse davon. Und wenn Sie sich überlegen, was wir hier unten gemacht haben bei dem Modulo 6 Automat, ja, dann haben wir genau diesen Schritt ausgeführt. Wir haben gesagt, bitteschön, wenn du in der Klasse 1 bist und du liest die 0, nicht, dann werde ich dich überführen, die Klasse von 1 auf die Klasse von 2. Genau das haben wir gemacht. Ne, und das ist das allgemeine Strickmuster. Jetzt kommt der Minimierungsalgorithmus vollständig. Schritt 1, noch gar nicht darüber geredet. Zustände, die ich von dem Q0 überhaupt nicht erreichen kann. Tritt in den Allerwertesten. Ja. Du wirst nicht gebraucht, mein lieber Freund. So, jetzt aber Schritt 2, bestimme alle Paarmengen, die nicht äquivalent sind. Ja? Und da kommt unser Verfahren jetzt rein. Jetzt vollständiger Überblick, ja? Mit allem drum und dran. Inäquivalenzen, überflüssige Zustände raus im ersten Schritt, Inäquivalenzen im zweiten Schritt, im dritten Schritt, wie kriegen wir denn den Äquivalenzklassenautomaten bestimmt? So, und was wir machen, zuerst bestimmen wir M0. Alle Paarmengen, erster Zustand akzeptieren, zweiter verwerfend. Wenn ich jetzt bereits das MI habe und wenn ich weiß, dass tatsächlich dieses Paar in dem MI liegt, dann kann ich sagen, P und Q liegt in dem MI plus 1. Das ist genau das Strickmuster. Ja? Das Strickmuster sehen Sie da beschrieben. So, und dann würde ich sagen, bitteschön, wiederhole, das heißt, setze jetzt das I um einen hoch, bis ich nichts Neues mehr kriege. Und wenn ich nichts Neues mehr kriege, sage ich Dankeschön, ich bin fertig und ich sage, dass alle Paarmengen in der Menge Groß M, das ist die Vereinigung aller MI, dass alle Paarmengen in der Menge Groß M tatsächlich genau die Inäquivalenzen sind, auf deren Suche ich mich befinde. So, und dann, ne, das haben wir ja gerade als richtig nachgewiesen, und dann gehe ich dran und schauen wir uns jetzt, bevor ich diesen Schritt ausführe, doch mal gerade die Themen an, um die wir uns heute zu kümmern haben. Wir sind jetzt gerade dabei, den Äquivalenzklassenautomaten zu bestimmen. So. Wie machen wir das? So wie wir das auf der Vorgängerfolie schon durchgesprochen haben. Wir sagen, bitteschön, die Zustandsmenge, das sind alle Äquivalenzklassen. Welche Äquivalenzklassen? Wovon redest du? Das Einzige, was du gemacht hast, du hast tatsächlich diese Paarmengen von nicht-äquivalenten Zuständen dir besorgt. Welche Zustände sollen denn äquivalent sein zum Q? Welche Zustände P sollen denn äquivalent sein zum Q? Ganz kritischer Schritt jetzt. Ja, ich will ausnutzen, was ich denn durch diese mühsame Arbeit der Inäquivalenzen bekommen habe. Und das auszunutzen bedeutet, bitteschön, wer immer hier äquivalent ist zum P, den habe ich nicht nachweisen können als inäquivalent. Ja, dann schreibe ich das doch einfach auf. Du P bist genau dann äquivalent zum Q, wenn ich dich nicht, wenn ich das, die Paarmenge P, Q nicht in das Groß M habe einfügen können. Du bist genau dann äquivalent, wenn ich gescheitert bin im Nachweis der Inäquivalenz. Na ja gut, dann habe ich halt die Zustandsmenge. Ich habe die einzelnen Äquivalenzklassen bestimmt. Und dann muss ich sagen, was ist denn die Äquivalenzklasse von dem, was ist der Anfangszustand? Bitte schön, das ist die Äquivalenzklasse des Ursprünglichen. Was ist das F'? Das haben wir uns auch überlegt. Das F' besteht aus allen Äquivalenzklassen zu Zuständen, die vorher akzeptierend sind. Alle Äquivalenzklasse zu Zuständen, die vorher akzeptierend waren. So, und dann ist als letztes, nach dieser Verschmelzung, natürlich sind die Links neu zu setzen, aber auch das haben wir uns überlegt, da haben wir gesagt, bitteschön, wenn du jetzt einen Buchstaben X hast und du bist im Zustand Klasse von Q, dann gehst du über in den Zustand Klasse von Delta QX. So, das ist das gesamte Verfahren. Ja? Also es ist nicht so ganz ohne, aber wir haben es doch in einer Dreiviertelstunde mit Beispiel uns angeschaut. Zweites Beispiel. An dieser Stelle jetzt erstmal die Überlegung, ist das jetzt, Moment, was mache ich jetzt? Wie schnell ist denn das Verfahren überhaupt? Ja? Und Schritt 1, da muss ich die überflüssigen Zustände rauswerfen, alle Zustände, die keinen Weg haben. Ja, Entschuldigung, das kriegen wir doch noch hin. Ja? Und hier wird ja genau gesagt, was zu tun ist. Und auch das kriege ich relativ schnell hin. Kritisch ist der Schritt 2. Da habe ich alle Paarmengen zu bestimmen von inäquivalenten Zuständen. Wie lange dauert die Durchführung des Schrittes 2? Hier habe ich eine Schleife. Aber schauen Sie, wie viele Schleifen habe ich? Ja? Ich habe höchstens so viele Schleifen, wie ich Zustände habe. Weil in jeder Schleife muss ich eine neue Inäquivalenz bekommen. Moment. Wie viele Iterationen habe ich? Ich habe höchstens Q², wenn man das jetzt auf diese Art und Weise macht. Ja? Weil jedes Mal werde ich eine neue Paarmenge finden. In jeder Iteration finde ich, bis auf die letzte natürlich, in jeder Iteration finde ich eine neue Paarmenge inäquivalenter Zustände. Wie viele Paarmengen habe ich? Mögliche Paarmengen habe ich? Q². Größe von Q zum Quadrat. Ja, und dann heißt das nichts anderes. Ich kann höchstens Q zum Quadrat viele Iterationen haben. Ja, höchstens Q² Iteration. Der Algorithmus ist effizient. Und welche Fragen muss ich denn noch beantworten? Die Frage, sind denn überhaupt der ursprüngliche und der neue Automat äquivalent? Das heißt, berechnen sie dieselbe Sprache? Werde ich nicht ausführen, sondern werde auf das Skript verweisen. Es ist auch mehr oder minder klar, dass was wir hier tun, problemfrei ist. Die wirkliche Frage, sind wir jetzt minimal? Dieser einfache Trick des Verschmelzens reicht das schon aus, um einen optimalen kleinsten Automaten zu bestimmen? So, und jetzt machen wir ein zweites Beispiel. Ja? Hier ist ein Automat, insgesamt 6 Zustände. Ein einziger Zustand ist akzeptiert. So, was machen wir? Wir beginnen damit, dass wir alle Paare markieren, akzeptierender Zustand, verwerfender Zustand. Wer ist akzeptierend? Naja, der Zustand BB, alle anderen sind verwerfend. Das heißt, was ich jetzt machen sollte, ich sollte diese Zeile, ich kann das BB trennen von allen anderen. Ich sollte diese Zeile mit M0 ausfüllen. Und das mache ich. So, kann ich mehr machen? Nein, ich habe akzeptierende, ich habe alle möglichen Paare gefunden, akzeptierende, verwerfende Zustände und markiert. So, dann schaue ich mir an, wie kann ich denn jetzt unser Rezept anwenden und aus den M0 neue Inäquivalenzen hervorzaubern. Um eine solche Inäquivalenz hervorzaubern zu können, muss ich das BB als ein Delta Q mit irgendeinem Buchstaben, das muss jetzt nicht das A sein, ja? muss ich das BB schreiben als ein Delta QX, für irgendeinen Buchstaben X. Wer erreicht denn überhaupt das BB? Das B1 erreicht und das B2 erreicht. Und zwar jeweils mit dem Buchstaben B. Die anderen Zustände, A1, A2 und Epsilon, die anderen Zustände können mit dem B das Doppel-B nicht erreichen. Heißt, B1 und B2 kann ich im jetzigen neuen Schritt als inäquivalent von den drei anderen Zuständen nachweisen. Und was bedeutet das? Ich gehe zum B1 und kann Inäquivalenz zu Epsilon, zu A1 und zu A2 nachweisen. Das heißt, hier werde ich in dieser Zeile jetzt M1 setzen können. Und wie ist das mit dem B2? Inäquivalenz ebenfalls zu Epsilon, A1 und A2. Kann ich aber eine Inäquivalenz nachweisen zwischen B1 und B2? Nee. Das hier, diese Zelle, bleibt leer. Okay, mehr kriege ich nicht hin. So, was kann ich denn jetzt machen? Ich muss ausnutzen, was ich gerade erreicht habe, und das ist die M1-Klassifizierung. Die Markierung mit M1. Und dazu, wieder dieser alte Trick, muss ich versuchen, wir reden gerade über I gleich 1, dazu muss ich versuchen, das B1 bzw. das B2 zu treffen. Wie treffe ich denn das B1? Naja, von dem A1 aus. Wie treffe ich das B2 von dem A2 aus? Und zwar jeweils mit dem B. Treffe ich mit dem Epsilon, mit dem B ausgehend, das B1 oder das B2? Nein. Das heißt, was ich tatsächlich machen kann, ich kann sagen, A1, A2, ihr beiden, ihr schafft es, auf das B1 zu gehen. Epsilon, du aber schaffst es nicht. Was wir dementsprechend sagen können, ist, A1, A2 können wir trennen von dem Epsilon. Das heißt, hier würde ich jetzt ein M2 einfügen und hier ein M2. Wie sieht das aus mit B1, B2 an dieser Stelle? Hatten wir ja nicht ausgefüllt. Da kann ich natürlich immer noch nichts Neues machen. Und wie sieht das aus an dieser Stelle, A2, A1? Kann ich die voneinander trennen? Auch nicht. So, und dann kann man sehen, im nächsten Schritt passiert nichts Neues. Das Verfahren können wir abbrechen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, bitteschön, wir haben alle Paare als nicht äquivalent nachweisen können, bis auf, also insbesondere in diesem Beispiel, wir haben gezeigt, wenn es richtig ist, dass tatsächlich das Verfahren an dieser Stelle endet. Wir haben gezeigt, dass die Klasse des einen akzeptierenden Zustandes nur aus dem einen akzeptierenden Zustand besteht. Schreiben wir hier noch ein A für die Äquivalenzrelation, für die Verschmelzungsrelation dran. Dann haben wir gezeigt, dass die Klasse von dem B1 besteht natürlich aus dem B1, aber auch dem B2. Weil die beiden haben wir voneinander nicht trennen können. An dieser Stelle haben wir keine Markierung eintragen können. Wie sieht das mit dem A1 aus? Das ist genauso, das A1 und das A2, das heißt genauso, es ist ähnlich, kann ich nicht voneinander trennen. So, und dann bleibt das Epsilon übrig. Und das Epsilon ist tatsächlich nur sein eigener Zustand. So, und schauen Sie mal, was ich jetzt sagen möchte. Der Prozess der Bestimmung der Äquivalenzklassen ist der einzig komplizierte Schritt. Der Schritt, dann letztlich mit den Äquivalenzklassen den neuen Automaten zu zaubern, der ist sowas von einfach, das tut schon fast weh. So, wie sieht der Äquivalenzklassenautomat aus? Was ich wohl werde machen müssen, A1 und A2, B1 und B2 zu verschmelzen. Und das ganze Gestrüpp, was an den einzelnen Zuständen dranhängt, das sollte sich jetzt in Wohlgefallen auflösen. Also verschmelzt sich A1, A2, verschmelzt sich B1, B2. Und schauen Sie mal, welches Gestrüpp hängt denn an der A1, A2? Naja, ich erreiche A1 unter dem A und ich erreiche das A1 unter dem B, von Epsilon ausgehend. Na, dann mache ich das doch so. Wie erreiche ich das A1 noch? Naja, wenn ich das A lese, von dem B1. Wenn ich das A lese, aber auch von dem B2. B1 und B2 haben aber auch verschmolzen. Das heißt, was ich jetzt mache, ich gebe auch eine Verbindung an von der Klasse von B zur Klasse von A. Und wenn ich natürlich das A lese, dann gehe ich über von dem A1 zu dem A1. Von dem A2 zu dem A2. Aber Entschuldigung, wir reden über Klassen. Das heißt, ich habe jetzt einen Link, der die Klasse jetzt mit sich selbst verbindet. Nicht? Und das ist der Äquivalenzklassenautomat. So, die zentrale Frage wäre, ist das wirklich so kompliziert oder wäre es nicht vernünftig, wie du das gerade beobachtet hast, im Fall des Automaten, der Modulo 6 rechnet, wäre es denn nicht vernünftig, nur zu schauen, zu sagen, zwei Zustände sind äquivalent genau dann, wenn sie unter allen Buchstaben dieselben Nachfolgezustände haben. So hatte das im Fall des Automaten für Modulo 6 ausgesehen. Ich sage zwei Zustände P und Q, sehr viel einfacher als das, was wir machen. Zwei Zustände P und Q sind äquivalent genau dann, wenn P unter allen Buchstaben genau denselben Nachfolgezustand hat wie das Q. Entschuldigung, wenn ich mir jetzt anschaue, das B1, ist das wirklich unter allen Nachfolgern, führt es zum selben Nachfolger, das B1 unter allen Buchstaben, führt es zum selben Nachfolgezustand? Jo, anscheinend, unter B treffe ich das Doppel-B und das B1 unter B trifft auch das Doppel-B. Ja, aber das A, nö, da triffst du das A1 und hier triffst du das A2 und für das A gilt es nicht. Wie sieht es denn hier bei A1 und A2 aus? Ja, unter B treffe ich das B1, unter B treffe ich aber hier das B2. Nachfolgezustände nicht identisch. Und wie sieht es aus unter A? Ja, da ist es auch, selbst in beiden Fällen sogar, ja, ist es nicht der Fall. Unter A bin ich hier in A1 und unter A bin ich dort in A2. Es reicht tatsächlich nicht, wenn wir Zustände nur mit identischen Nachfolgezuständen verschmelzen. Wir müssen so allgemein vorgehen, wie wir das tun. Ich möchte sagen, das, was wir machen, das ist allgemein, aber diese Allgemeinheit ist auch notwendig. So, wie haben wir die Tabelle gefüllt? Diese Tabelle hatte die Form einer unteren Dreiecksmatrix und wir haben angefangen, indem wir alle M0er eingetragen haben und dann haben wir eingetragen, bitteschön, wenn wir bereits mit MI markiert haben, dann haben wir eingetragen MI plus 1. Ja, haben wir hier eine Position in Zeile P und Spalte Q mit MI plus 1 markiert, wenn tatsächlich wir Delta PX und Delta QX, Delta PX, Delta QX, Zeile Spalte beziehungsweise umgekehrt, mit dem MI markiert hatten. Das ist das Rezept. Ja? So, was ist Sache? Im Skript können Sie nachlesen, das ist wirklich, ich möchte Sie damit nicht langweilen. Das ist ein sehr formaler Schritt. Im Skript können Sie nachlesen, dass der Verschmelzungsautomat, also das Zusammenfassen der Zustände, dazu führt, dass wir immer noch genau dieselbe Sprache akzeptieren. Was wir auch bereits bemerkt haben, wir rechnen effizient, weil wir nur relativ wenige Iterationen haben, wo wir ein neues Paar als inäquivalent nachweisen können, einfach deswegen, weil wir relativ wenige Paare haben. So, der wesentliche Schritt ist, bitteschön, sind wir jetzt minimal? Also, wenn ich nicht schon bereits gewusst hätte, dass dieses Verfahren funktioniert, und wenn man mir das vorgestellt hätte und man mich gefragt hätte, ja, rechnest du hier einen minimalen Automat? Da hätte ich geantwortet, nicht in deinen kühnsten Träumen. Das kann doch nicht so einfach sein. Meine Damen und Herren, das ist so einfach. Okay, so. Wissen Sie, zentraler Punkt bei der ganzen Konstruktion ist die Verschmelzungsrelation. Das Dumme bei der Verschmelzungsrelation ist, sie hängt ab von dem DFA, um den es geht. Und ich möchte jetzt eine Sichtweise erhalten, immer noch sehr nah dran an der Sichtweise der Verschmelzungsrelation. Ich möchte eine Sichtweise erhalten, die unabhängig ist von dem DFA. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Situation habe, dass ich, wenn ich im Zustand Q0 beginne und ein Wort U lese, auf genau denselben Zustand komme, als wenn ich in Q0 beginne, das V lese, was passiert? Also, hier haben wir die Zustandsmenge, haben wir dort den Zustand Q0. Und dann wird in dem Automaten rumgesprungen, dass es nur so eine Freude ist und ich lande dann in dem Zustand, sagen wir, R. Und R sei nichts anderes als, ich beginne in dem Q0 und lese das U. So, und dann dasselbe Spiel, hier habe ich das U gelesen. Ja? Dasselbe Spiel, ich laufe in dem Automaten herum, diesmal das V lesend. Und bekomme, bitteschön, ihr beiden seid identisch. Wenn ich jetzt das W lese, Entschuldigung, wir sind ja jetzt auf denselben Zustand gekommen. Wenn ich jetzt das W lese, werde ich natürlich was bekommen. Ich werde bekommen, wenn ich in Q0 bin und das W lese, dann bin ich genau dann akzeptierend, wenn ich in Q0 beginne, das V lese und dann das W. Ja, einfach deswegen, weil wir haben ja gerade in U und das im V beginnend immer sind wir auf denselben Zustand R geführt worden. Das hier muss der Fall sein. So, das ist aber jetzt ein Automat, der welche Sprache akzeptiert. Der Automat akzeptiert die Sprache, das haben wir damals so eingeführt, L von A. So, und das heißt, was kann ich denn hieraus folgern? Ich kann sagen, bitteschön, wenn das UW in der Sprache des Automaten liegt, wann ist das der Fall? Genau dann, wenn der Automat sagt, ich bin akzeptieren, nachdem ich das UW gelesen habe. Ist das genau dann der Fall, als wenn ich das VW in Q0 beginnend lese? Und auch dann bist du in der Sprache L von A. Ja, das ist nur die Notation jetzt für die das ist die Notation für die Sprache des Automaten. Ne? Wissen Sie, und hier steckt der Automat noch voll drin in dieser Sichtweise. In dieser Sichtweise nur noch dadurch, dass er sagt, ich akzeptiere die Sprache. Und deshalb wollen wir uns diese fast vom Automaten befreite Sichtweise anschauen. Ja? Und das nennen wir dann die Nirode-Relation. Nirode-Relation sagt, und bitteschön, der kritische Punkt, jetzt kommen wir hier zu dem letzten Punkt, Nirode-Relation, ganz kritischer Punkt. Mein Ziel ist, wir können den Äquivalenzklassenautomaten schon berechnen, aber mein Ziel ist zu zeigen, der Äquivalenzklassenautomat ist minimal. Ja? Diese Konstruktion des Verschmelzens, die funktioniert immer. So, was ich jetzt mache, ich versuche einen Pendant der Verschmelzungsrelation zu definieren, so etwas Ähnliches wie hier, aber etwas, was nicht mehr über irgendwelche akzeptierenden Zustände redet, sondern nur noch über Worte. Etwas, was nicht mehr einen bestimmten Automaten ins Visier nimmt. So, und das tun wir an dieser Stelle. Dann sagen wir, zwei Zustände, Quatsch! Jetzt mache ich genau diesen Blödsinn. Ja? Zwei Worte, U und V, sind bezüglich der Sprache äquivalent. Sie sollten sich hier denken, da steht L von A. Zwei Worte sind äquivalent genau dann. Zwei Worte, U und V, sind äquivalent genau dann, wann immer ich ein W dranhänge und das eine, UW, gehört zur Sprache, dann auch das andere und umgekehrt. Nicht nur, was ich versucht habe, durch diesen Gedankengang anzudeuten, diese Nirode-Relation, keine Relation mehr auf den Zuständen, wo wir versuchen zu sagen, Zustände sind äquivalent, tun wir nicht mehr. Wir versuchen zu sagen, das ist merkwürdig, Worte sind äquivalent. Wir versuchen, das Alpha, die Menge der Worte über Sigma in Äquivalenzklassen einzuteilen. So, und was mich interessiert, ist natürlich, ich habe dasselbe Problem. Ja? Wie soll ich nachweisen, dass zwei Worte äquivalent sind, weil ich doch für alle möglichen Worte nachweisen muss, dass Akzeptanz im einen genau dann der Fall ist, wenn ich Akzeptanz im anderen Fall habe. Das kriege ich nicht hin. Dieses für alle, ja, das bringt mich um. Na ja gut, dann gehe ich wieder in den Modus. Ich möchte zeigen, dass Worte nicht äquivalent sind. So, und was habe ich? Ich habe an dieser Stelle dann die Möglichkeit zu sagen, Nicht-Äquivalenz durch einen Zeugen W, genau dann, wenn UW in der Sprache, VW aber nicht. Oder der umgekehrte Fall. Ja, wir machen jetzt genau dasselbe nach, was wir uns schon angeschaut haben in der Situation der Verschmelzungsrelation. Und ein ganz wichtiges Konzept ist der Index, die Anzahl der Äquivalenzklassen. Wissen Sie, warum, was zum Teufel wird jetzt passieren? Warum macht er das? Der Index ist die Anzahl, die minimale Anzahl von Zuständen. Und nicht nur das, man kann aus den Äquivalenzklassen dieser Nirode-Relation, da baut man, das habe ich schon an der Tafel angekündigt, mehr oder minder, aus den Äquivalenzklassen der Nirode-Relation baut man den Nirode-Automaten und der wird uns sagen, bitteschön, der Äquivalenzklassenautomat, das ist dasselbe wie ich. Wir beide sind minimal. So. Diese Nirode-Relation, ja, dann kann man sich wieder davon überzeugen, das ist eine Äquivalenzrelation. Lernen wir etwas Neues, wenn wir uns jetzt die einzelnen Schritte vornehmen, zu zeigen, du bist reflexiv, Nirode-Relation, du bist symmetrisch und du bist transitiv. Nein, genau dasselbe Strickmuster, das wir benutzt haben in der Argumentation, dass die Verschmelzungsrelation eine Äquivalenzrelation ist, genau dasselbe Strickmuster funktioniert auch jetzt. So, und jetzt rechnen wir. Beispiele. Ja? So. Beginnen mit dem Beispiel, ganz einfaches Beispiel, Menge aller Worte möchte ich akzeptieren, die gerade viele Einsen haben. Die Worte, von denen wir reden, die liegen in Binärdarstellung vor. Ja? Und dann das Zweite, was ich mir anschauen möchte, ist die Menge aller Worte. Hier, der Präfix, das ist irgendein Wort über AB, aber der Suffix ist das AB. Ich möchte im Wesentlichen mit der Idee der Nirode-Relation jetzt anfangen und kleinste Automaten bauen. Ja? Ich möchte ein bisschen rumspielen und Erfahrung sammeln. Spiele rum zuerst mit der Frage, wie baue ich denn einen Automaten für die Menge aller Worte, die gerade Anzahl, eine gerade Anzahl von Einsen haben. Das haben wir schon lange gemacht, ja, ganz am Anfang. Zustand, das ist ein Automat mit zwei Zuständen. Aber ich möchte jetzt schauen, was denn an diesem sehr einfachen Beispiel, was denn die Nerode-Relation uns erzählen würde. So, und das allererste, wir denken daran, die Nerode-Relation, die spricht über die Äquivalenz bzw. Inäquivalenz von Worten. Und da habe ich ein sehr einfaches Wort, das Wort ist das leere Wort. Und dann habe ich ein etwas komplizierteres Wort, das besteht nur aus dem Buchstaben 1. Und ich möchte sagen, das leere Wort und die 1, die sind nicht Nerode-äquivalent. Wenn sie Nerode-äquivalent wären, dann dürften sie sich nicht voneinander unterscheiden, wenn ich denn irgendwelche anderen Worte dranhänge. Was ich natürlich habe, wenn ich an das Epsilon, also nichts dranhänge, dann habe ich wie viele Einsen? Null. Null ist gerade. Und damit bin ich in der Sprache P. Wenn ich aber jetzt in der 1 bin und ich hänge ebenfalls nichts dran, dann kommt die 1 daraus. Und die hat leider Gottes eine ungerade Anzahl. Ihr beiden, ihr seid nicht äquivalent. Also, was versuche ich? Ich versuche, einen Automaten zu bauen mit der Idee im Hinterkopf, hey, die Nerode-Relation sollte uns helfen. Also sage ich, bitteschön, dann nimm dir doch die Äquivalenzklasse von dem leeren Wort. Können wir uns überlegen, was denn da überhaupt drin steckt? Ja? Ich sollte vielleicht mit der Folie erstmal weitermachen. Was wir uns gerade überlegt haben, Epsilon und die 1 sind nicht äquivalent. Und jetzt schaue ich mir an, irgendein Wort U mit gerade vielen Einsen. Was ich zeigen möchte, ist, bitteschön, diese Klasse von dem leeren Wort, die besteht aus allen Worten U mit der Eigenschaft, dass U ist ein binärer String und U hat gerade viele Einsen. Und wann ist das tatsächlich der Fall? Naja, ich hänge irgendeinen möglichen Zeugen W an das Epsilon und hänge denselben Zeugen W an das U. Ja, du Epsilon hast gerade viele Einsen, du U hast gerade viele Einsen. Das Epsilon W ist genau dann in der Sprache P, wenn das W gerade viele Einsen hat. Und wann ist das UW in der Sprache P? Das U hat gerade viele Einsen. Dann hat das UW gerade viele Einsen, wenn das W gerade viele Einsen hat. Ja. Und das ist die Definition der Nerode-Äquivalenz. Epsilon und U sind Nerode-Äquivalent. Und wie schaut denn das aus mit der Klasse von 1? Würde es sich sehr überraschen, wenn die aus allen Worten V besteht, mit der Eigenschaft, dass das V eine ungerade Anzahl von Einsen hat? Ja, schauen wir uns das an. Wann genau ist 1W in der Sprache? Genau dann, wenn 1W eine gerade Anzahl von Einsen hat. Genau dann, wenn das W eine ungerade Anzahl von Einsen hat. Und wann, bitteschön, ist das VW in der Sprache? Das V hat eine ungerade Anzahl. Damit VW eine gerade Anzahl hat, sollte auch das W, genauso wie im ersten Fall, eine ungerade Anzahl haben. Auch diese Beziehung gilt und so sehen die Äquivalenzklassen aus. So, jetzt bauen wir den Automaten. Halten zuerst fest, das Epsilon, bitteschön, du hast gerade viele Einsen. Das ist die erste Klasse, die Klasse von der 1, du hast ungerade viele Einsen, du bist die zweite Klasse. Was ist der Index? Der Index sagt, wie viele Klassen hast du denn? 2. Entweder hast du gerade viele Einsen oder du hast ungerade viele Einsen. In eine der beiden Klassen fällst du rein. Nicht? Und die Vertreter der Klassen, das ist einmal das Epsilon und das andere mal die 1. So, und jetzt bauen wir den Automaten. Wissen Sie, den Automaten, den bauen wir jetzt nach dem Strickmuster. Wir fangen an mit dem Startzustand und müssen uns natürlich überlegen, was zum Teufel, wenn wir jetzt diese Philosophie oder den Ansatz der Nerode-Relation haben, was sollte denn da der Anfangszustand sein? Sollte es doch an sich überhaupt keine Diskussion geben. Leere Wort. Klasse des leeren Wortes. Du solltest Anfangszustand sein. Dann malen wir da mal einen Kringel drum und sagen, bitteschön, Startzustand. So, und wie viele Einsen hast du Epsilon? Ich habe 0. Heißt gerade. Heiligenschein. So. Wenn du jetzt nur 0 liest, was passiert denn? Was ist denn das Epsilon mit der 0 gelesen? Das Epsilon mit der 0 gelesen ist natürlich nichts anderes als die 0. Könnte es denn sein, dass diese beiden Epsilon und 0 äquivalent sind, Nerode äquivalent? Für alle Worte W, wenn ich die dranhänge, Epsilon mal W ist genau dann, ja, ich brauche jetzt großartig nicht mehr zu argumentieren. Ich kann sagen, die Klasse von dem Epsilon besteht aus allen Worten mit einer geraden Anzahl von Einsen. Du hast eine gerade Anzahl von Einsen und du auch. Das ist so. Ja, Entschuldigung, dann wird mir doch gesagt, wenn ich eine 0 lese, dann bleibe ich im Zustand. Und jetzt lese ich eine 1. Ich werde in nichts Neues hineingezwungen. Gut. Jetzt lese ich eine 1. Epsilon 1 ist natürlich 1. Und wir wissen schon, 0 und 1 sind nicht äquivalent, nicht Nerode äquivalent. So, und dann würde ich jetzt den Zustand der 1 mir vorstellen und würde sagen, es gibt einen Übergang, wenn ich die 1 lese. Ich bin in einen neuen Zustand gezwungen worden. Gut, dann muss ich mir jetzt anschauen, wie ich diesen neuen Zustand abschließe. Was passiert, wenn ich in dem neuen Zustand eine 0 lese? Wie viele Einsen hast denn du, 1, 0? Na, eine. Wie viele Zustände hast du, 1? Eine. Oder ich würde direkt bemerken, Mensch, die Klasse von 1, die besteht aus allen Worten, mit einer ungeraden Anzahl von Einsen. Ungeraden Anzahl von Einsen. Du und du, ihr beide habt eine ungerade Anzahl von 1. Heißt, wenn ich eine 0 lese, dann bleibe ich, wo ich bin. Nichts Neues. Was passiert, wenn ich eine 1 lese? Tja, jetzt habe ich 2. Und jetzt bin ich unterwegs mit einer geraden Anzahl von Einsen. Jetzt bin ich auf einmal äquivalent zum Epsilon. Okay, Link eintragen. Gut ist. 1. So, und ja, jetzt haben wir all diese Überlegungen schon an der Tafel ausgeführt. Und wie sieht der Automat aus? Da unten ist er. Haben 2 Zustände, die Klasse von Epsilon. Ist immer die Klasse des leeren Wortes. Startzustand ist immer Klasse des leeren Wortes. Dann haben wir abgeschlossen unter den verschiedenen Buchstaben 0 und 1 und haben genau das bekommen, ja, mit 1 geht es zwischen den beiden Zuständen hin und her. Jetzt können Sie sagen, oh, okay, also sehr viel einfacher als dieser Automat geht nun nicht. Aber Sie können natürlich auch sagen, Entschuldigung, also du scheinst hier zu arbeiten unter allen möglichen Weihnachtsgeschenken, die du für dich erhoffst. Zum Beispiel das Weihnachtsgeschenk, wenn ich denn in einem Zustand U bin und einen Buchstaben A lese, ich war vorher äquivalent zu W, bin ich dann auch nachher äquivalent zu W? Und hier wird gesagt, ja, mein lieber Freund, das bist du. Du liest das A und du bist dann, wenn du in U beginnst, genau dann in der Sprache L, wenn du in W beginnend dann zusätzlich das A liest. So, das möchte ich jetzt kurz verifizieren. So, und ich nehme an, das geht in die Hose. Ja, da kommt wieder mein Gegner und sagt, nö, 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 nö. Also das Leben ist nicht so einfach, das kann durchaus hakelig sein. Heißt, ich habe die Äquivalenz, die rote Äquivalent, U und W. Aber UA und WA, die sind nicht Nirode-Äquivalent. Okay, gut. Muss ich akzeptieren, dass meine Aussage bezweifelt wird. Was ich aber sofort machen kann, ist zu sagen, bitteschön, dazu muss es einen Zeugen geben. Für die Inäquivalenz von UA und WA gibt es einen Zeugen. Also hole ich mir den. Das ist der Zeuge V. Und zum Beispiel kann ich sagen, UA mit dem Zeugen V verlängert in der Sprache, WA mit dem Zeugen V verlängert außerhalb. Sehen Sie, dass wir schon fertig sind? Was wissen wir? Wir wissen, dass U und V äquivalent sind. Es kann keinen Zeugen geben, den ich an das U dranhänge und ich bin in der Sprache. Und denselben Zeugen hänge ich an das V dran und ich bin außerhalb. An das W dran und ich bin außerhalb. Das geht nicht. Ja, aber Entschuldigung, unter dieser Annahme, dass die Behauptung falsch ist, ist das sehr wohl der Fall. U ist nicht äquivalent zu W mit dem Zeugen AV. Einmal mit dem AV drangehangen bin ich in der Sprache, das andere Mal mit dem AV drangehangen bin ich außerhalb. Das geht nicht. Und diese Eigenschaft im Wesentlichen besagt, Mensch, wenn du jetzt auf diesen Klassen, das ist eine merkwürdige Geschichte, wir sind nicht mehr auf Klassen von Zuständen, sondern wir arbeiten auf Klassen von Wörtern jetzt. Ja? Wenn Sie den Eindruck haben, was der hier heute erzählt, wenn Sie der Auffassung sind, ist abgefahren, würde mich das ehren. Wenn Sie meinen, das ist eher schräg oder, naja, ist nicht unklar, was davon zu halten ist, würde ich das eher realistisch ansehen wollen, ja. Weil das eine sehr merkwürdige, formale Konstruktion ist, ja, dass wir auf Äquivalenzklassen von Worten arbeiten. So, was ich jetzt machen möchte in der verbleibenden Zeit, ich möchte, und ich hoffe, dass dieses Beispiel Sie überzeugen wird. Ja? Zweites Beispiel für den Nirode-Automaten. Startzustand. Ich fange wieder an und möchte diese Suffixsprache. Alle Worte sind zu akzeptieren, die auf AB enden. So, und ich beginne wieder mit dem Startzustand. Und der Startzustand ist die Klasse des leeren Wortes. Wie sieht die Klasse des leeren Wortes aus? Nein, da ist zum ersten Mal natürlich das leere Wort drin. Wer ist da noch drin? Naja, kann hier das A drin sein? Das sollte nicht der Fall sein. Weil wenn das A drin wäre, ne, wenn ich das Epsilon habe, dann muss ich das AB noch dranhängen und erst dann bin ich in der Sprache drin. Wenn ich das A aber schon habe, brauche ich ja nur noch das B dran zu hängen. Also das A nicht, aber das B ist noch dabei. Das B ist vollkommen... hat die gleiche Struktur für die Sprache, für diese Suffixsprache. Das B hat die gleiche Struktur wie das leere Wort. Weil an das B muss ich AB noch dranhängen und an das leere Wort auch. Die unterscheiden sich gar nicht. Ja? Und das ist, was der Nerode ausnutzt. Und welche anderen Worte sind denn noch äquivalent zum Epsilon? Das Epsilon selbst, der Buchstabe B und welche anderen Worte? Alle die, die zwei Bs haben. Wenn der Buchstabe hier kein B wäre, sondern ein A, dann wäre es natürlich Akzeptanz und das kann nicht identisch sein. So, dann machen wir die Nachfolgezustände. Wenn ich den Zustand in Q0 bin, und das Q0 ist die Klasse von dem Epsilon, wenn ich in Q0 bin und das A lese, naja, dann werde ich wohl zur Klasse von dem A kommen. Nicht? Und wenn ich das A lese, brauche ich jetzt nur noch das B. Das heißt, ich sollte in einer neuen Klasse sein. Vor allen Dingen, das ist ein neuer Zustand, die Klasse von dem A, weil Epsilon und A inäquivalent sind und der Zeuge B trennt ja. Ne? Wenn ich das B an das A ranschreibe, bin ich in der Sprache. Schreibe ich das B an das Epsilon ran, bin ich längst nicht in der Sprache. Für die Nerode-Relation sind das unterschiedliche Paar Schuhe. So, jetzt kommt der zweite Zustand, der zweite Übergang, den ich versuche mit dem B. Wenn ich das B dranhänge, in welche Klasse komme ich denn da? Ich bin in der Klasse von Epsilon, hänge das B dran. Habe ich Fortschritte gemacht, was jetzt den Suffix AB anbelangt? Für den Suffix AB brauche ich zuerst mal ein A und dann ein B. Jetzt bekomme ich sofort das B präsentiert. Ich habe überhaupt keine Fortschritte gemacht, ich bleibe in dem Zustand. Und dahinter steckt, Epsilon und B sind äquivalent. So, jetzt wurde ich aber gezwungen in einen neuen Zustand, da ist er. Also muss ich diesen neuen Zustand abschließen. Und dann schließe ich ihn doch mal, gut, vorher muss ich mir überlegen, wie sieht denn überhaupt diese Klasse aus? Die Klasse des Buchstabens A. Das ist ganz, ganz einfach. Das sind alle Worte, die tatsächlich auf ein A enden. Das sind alle Worte, die auf ein A enden. Beliebig, was da vor dem A passiert. So, und schauen Sie mal, wenn ich jetzt natürlich in der Klasse A bin und ein A lese, tja, dann habe ich immer noch ein Wort, das auf A endet. Das heißt, was ich machen sollte, ich sollte sagen, das ist eine Eigenschleife, mein lieber Freund. Und wenn ich jetzt ein B lese, hey, Fahne hoch, wir sind auf einmal in der Sprache. Das ist die Klasse von AB und bitteschön, das ist jetzt eine neue Klasse, weil AB und A nicht Nerode-äquivalent sind. AB mit Epsilon in der Sprache, A mit Epsilon außerhalb. Nachfolgezustände von AB muss ich setzen. Wenn ich tatsächlich in AB bin und lese A, ja, dann bin ich tatsächlich äquivalent zu dem A. Ja, ich muss ja jetzt wieder das AB bekommen und was ich dann nur habe, ist das A selbst. Wenn ich in AB bin und lese B, dann werde ich ganz zum Anfang zurückgeworfen. So, und schauen Sie mal. Wenn ich gefragt hätte, bauen Sie einen DFA, der tatsächlich diese Sprache ausdrückt. Das Erste, was ich versucht hätte zu machen, ich hätte gesagt, bitteschön, für alle Kombinationen von Nullbuchstaben, einem Buchstaben und zwei Buchstaben, bau dir einen Zustand. Ich möchte mich an die letzten beiden Buchstaben erinnern. Das wäre meine Idee von einem DFA. Und wie viele Kombinationen hätte ich dann? Null Buchstabe, einen Zustand. Einen Buchstabe, zwei zusätzliche Zustände. Zwei Buchstaben, vier. Ich hätte insgesamt sieben Zustände. Und wie viele habe ich jetzt? Drei. Ja, ich habe einfach jetzt den Nerode-Automaten aufgeschrieben und Sie können sich dann davon überzeugen, ja, der ist tatsächlich... Der ist genau dann akzeptierend, und hier in diesem Zustand sind wir akzeptierend, der ist genau dann akzeptierend, wenn tatsächlich das Wort auf AB endet. So, möchte schließen. Wenn Sie jetzt sagen, also heute habe ich nicht viel verstanden, dann ist das, was ich mehr oder minder erwarte. Ja? Bitte gehen Sie mir nicht verloren. Wir haben die Hürde bereits übersprungen. Ja? Es geht jetzt nur noch darum, dass wir im Kapitel über endliche Automaten, dass wir wirklich das, was wir heute gerade gemacht haben, glätten, nochmal aufgreifen und damit arbeiten.